Wir haben das eben ganz ausführlich gerade bei der erektilen Dysfunktion gesagt, dass die Frage nach der Erektion ist eigentlich eine Frage nach eurer Gesundheit. Wie geht es euch? Wie geht es eurer Erektion? Wie geht es eurem Körper?
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof. Mit Nils Behrens.
Heute sprechen wir über ein Thema, das oft im Verborgenen bleibt, aber von entscheidender Bedeutung ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Männern. Denn die sogenannte Manneskraft hat einen großen Einfluss auf das Selbstbewusstsein, aber auch auf das Selbstwertgefühl. Darüber hinaus gehört Prostatakrebs zu den häufigsten Karzinomerkrankungen dieser Geschlechtsgruppe. Kein Problem, wenn man es nur frühzeitig erkennt. Wie das geht, weiß meine heutige Expertin. Dr. Hanna Richter-Simonsson ist Urologin am Lanzerhof Sylt. Sie ist gebürtige Freiburgerin, wo sie auch studiert hat. Nach Stationen in Garmisch-Partenkirchen sowie am UKE in Hamburg und dem AK Harburg ist sie seit 2022 auf der schönen Nordseeinsel. Und heute bei mir im Podcast. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Hanna Richter-Simonsson.
Hallo, ich freue mich.
Liebe Hanna, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Wir wollten es eigentlich schon im November machen. Wir sind dann aus verschiedenen Gründen nicht dazugekommen. Ich habe mir völlig umsonst einen Schnurrbart wachsen lassen. Aber,
hat dir bestimmt gut gestanden.
Ja, du, die einen sagen so, die anderen sagen so, ja. Würde ich mal so sagen. Aber vielleicht lass doch mal ganz kurz auf dieses Thema November ruhig mal eingehen. Warum glaubst du, ist diese Initiative mal gegründet worden?
Man sieht ja eindeutig oder auch an den Studien, die da mal gemacht wurden, dass bei den Frauen das Gesundheitsbewusstsein doch deutlich ausgeprägter war. Die Frauen sind immer schön zu ihren Vorsorgen gegangen. Die gehen auch schon seit jungen Jahren zum Frauenarzt, machen ihre Vorsorgen. Bei den Männern fängt das auch in den Empfehlungen alles deutlich später an. Wir empfehlen eben Prostatakrebsvorsorgen ab 45 und nicht eben schon im Teenageralter wie bei den Frauen. Männer haben auch einfach ein anderes Gesundheitsbewusstsein oder einen anderen Umgang mit ihrem Körper und unterdrücken viele Sachen auch mal, sind einfach stark und sagen, ach, wegen den Wehwehchen mache ich jetzt nicht rum und so weiter. Also da gab es auf jeden Fall deutlich Nachholbedarf und man wollte einfach mit dem November ein Bewusstsein schaffen dafür, dass, ja, Männer, redet über eure Gesundheit, kümmert euch um euch selber, sprecht darüber, tauscht euch aus und wenn da irgendwas im Argen ist, geht auch zum Arzt, lasst es nachschauen, das ist völlig normal und das sollte auch so sein.
Ich finde es ja sowieso, dass immer mehr Sachen normaler werden, dass man sich darüber unterhält. Also nicht, dass ich jetzt darauf immer abgezielt habe, mich irgendwann mal viel über Krankheiten zu unterhalten, aber trotz allem, man sieht, dass so ein paar Tabus auch mit sowas wie Darm mit Scham dann ja auch gebrochen sind, dass man auch immer dann über solche Sachen redet. Und ich war dann eben halt überrascht, ich habe es hier in diesem Podcast auch schon ein, zwei Mal erzählt, dass Atze Schröder zum Beispiel auch mal in seinem Podcast Betreutes Fühlen sich dann mal ausgetauscht hat über seine Testosteron-Supplementierung. Also auch das, er meinte, das war dann richtig Partygespräch darüber, wer eigentlich schon alles Testosteron dazu nimmt und wer nicht. Also von daher, man merkt, dass auch die Männer holen ein bisschen auf.
Das ist eben das und darauf zielt der Movember oder diese Bewegung eben auch ab. Wenn einer mal anfängt zu reden, dann kommt der Stein ins Rollen, dann reden alle drüber und man sieht dann eben so, ich bin nicht alleine, das ist nicht nur mein Problem, sondern schwuppdiwupp, man hat dann irgendwie auf einmal eine ganze Traube von Männern um sich rum, die dann auch was dazu beitragen können oder eben das in ähnlichen Situationen stecken und auf einmal ist das Ganze einfach ein normales Gespräch.
Das Thema Männergesundheit, muss man ja sagen, da müssen wir dann jetzt ja wirklich über Sachen reden, die insbesondere ja auch sehr stark dann eben halt auch die Männer betrifft. Und wir haben im Vorwege, haben wir dann so mal, ich hatte dir eine kleine Liste von, ich sage jetzt mal, meinen Männergesundheitsthemen dann irgendwie gegeben und wir haben uns jetzt auf drei Stück letztendlich mal so eingeschossen und die drei sind einmal Prostataerkrankung, dann erektile Dysfunktion und Hodenkrebs. So, das sind unsere, sag ich mal, drei Partythemen des heutigen Tages. Und damit komme ich auch mal gleich zur ersten Frage, weil ich hatte in meiner Ankündigung gleich, bin ich ja direkt auf das Prostatakarzinom gegangen. Aber gib uns doch mal einen generellen Überblick. Was sind denn die häufigsten Prostataerkrankungen? Weil da gibt's ja viel mehr.
Also natürlich, das Prostatakarzinom steht natürlich im Vordergrund, auch gerade was die Vorsorge angeht. Das ist der häufigste Tumor des Mannes. Wir sprechen da von 22 oder etwa 22% aller Krebserkrankungen in Deutschland sind eben ein Prostatakarzinom. Das ist viel. Deshalb wird darauf auch viel Wert gelegt, dass wir da eben in die Vorsorge gehen mit den Männern, dass wir solche Sachen schnell erkennen. Denn ein früher erkanntes Prostatakarzinom ist eben auch heilbar.
Ja, also Prostatakarzinom ist eins der Themen. Aber was gibt's denn darüber hinaus?
Es gibt eben auch noch das, was eben auch sehr, 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 sehr viele Männer betrifft, tatsächlich, die benigne Prostatahyperplasie. Das bedeutet, dass eine gutartige Prostatavergrößerung. Das hat per se jetzt nichts mit dem Prostatakarzinom zu tun. Das ist das, was viele Leute verwechseln, wenn sie hören, ach, irgendwas ist mit meiner Prostata, dann haben sie alle gleich eine Krebsangst. Die benigne Prostatahyperplasie ist eben, wie gesagt, eine gutartige Vergrößerung der Prostatadrüse, die eben unterhalb der Harnblase sitzt. Und die ist tatsächlich ab einem zunehmenden Lebensalter auch, nimmt die eben zu oder kommt sie eben erst zutage letztlich. Und das betrifft fast alle Männer. Ich sage immer, man muss einfach nur alt genug werden und irgendwann hat man irgendwie irgendwas mit der Prostatahyperplasie zu tun. Also man sieht, dass zum Beispiel, das ist jetzt weit gegriffen, aber fast 100% der 90-Jährigen irgendeine Art von Prostatahyperplasie haben, ob nun unbedingt dramatisch, symptomatisch oder nicht.
Aber es ist ja interessant, was bedeutet das dann, wenn ich mir jetzt so vorstelle, das ist direkt an der Harnblase, hat man dann weniger Kapazität an Harnblase?
Nicht unbedingt. Also die Prostata sitzt eben unterhalb von der Harnblase. Das, man nennt sie auch die Vorsteherdrüse. Und durch die Prostata durch verläuft eben die Harnröhre. Und was passiert im Laufe des Lebens, nimmt das Prostatagewebe eben an Volumen zu. Und was dann passiert ist, dass das Prostatagewebe eben die Harnröhre auch zudrücken kann oder von unten auf die Harnblase drücken kann. Und dann folgen Symptome wie ein abgeschwächter Harnstrahl oder man hat das Gefühl, die Harnblase wird gar nicht mehr richtig leer oder man muss häufiger auf die Toilette gehen. Man hat einen stärkeren Drang, häufiger auf die Toilette zu gehen. Oder natürlich auch, man muss nachts öfter auf die Toilette gehen, was tatsächlich dramatische Folgen natürlich auch wieder für die Schlafphasen hat, was dann auch wieder massiv die Lebensqualität beeinflusst. Und in der Maximalvariante kann es dann natürlich auch zu Restharnbildung kommen. Das bedeutet, durch diesen Druck auf die Harnröhre kriegt der Mann, den das eben nun betrifft, die Blase gar nicht mehr richtig leer. Und es kann zu Blasensteinen kommen in der Harnblase, was auch wieder zu einer Entzündungsreaktion kommen kann. Und dann in der allergrößten Maximalvariante kommt es auch mal zu einem völligen Verschluss. Das bedeutet, der Mann hat dann einen Harnverhalt.
Ein Harnverhalt?
Ein Harnverhalt. Und der Harnverhalt ist ein sehr, sehr schmerzhaftes Ereignis. Also das ist wirklich was man niemandem wünscht. Also das muss man sich mal vorstellen, man muss auf die Toilette gehen und es funktioniert einfach nicht und der Druck wird immer stärker. Früher, wir reden jetzt von weit früher, sind natürlich die, als es noch keine operativen Möglichkeiten gab, so etwas zu behandeln, sind die Leute tatsächlich dann an einem Nierenversagen, weil es halt zum Rückstau des Urins in den Nieren kam, letztlich verstorben, ne?
Es gibt diesen Film The Rock, das ist so ein bisschen älterer Actionfilm mit Sean Connery noch in der Hauptrolle und Nicolas Cage. Und da ist es zum Beispiel auch so, da wollen sie eigentlich nur deutlich machen, wie alt Sean Connery da eigentlich schon ist, weil sie sagen so, Mensch, da müssen wir ein bisschen aufpassen bei dem. Und dann meint er so, der ist in meinem Alter, ich stehe dreimal in der Nacht auf, um einmal zu pinkeln.
Ja,
so,
richtig.
War dann so dieser Satz, der dann vorkam, der mich damals irgendwie schwer beeindruckt hat, wo ich dachte so, Gott, oh Gott, vor dieser Phase habe ich schon ein bisschen Angst bekommen. Das heißt aber, wenn du das jetzt erzählst, also wir hatten jetzt eben halt die Vergrößerung, die Hyperplasie, wir haben das Thema Karzinom, also wir gehen ja beides gleich mal ein. Gibt es noch was du auf die Liste setzen würdest?
Was die Prostata angeht, natürlich, es gibt noch einiges. Es gibt Prostataentzündungen, bakterielle oder auch chronisch-abakterielle Entzündungen. Wir können von dem chronischen Prostataschmerzsyndrom sprechen. Das ist ein Krankheitsbild, was tatsächlich noch relativ wenig erforscht ist. Da geht es einfach um einen chronischen Beckenschmerz oder man nennt es auch manchmal, oder es geht in den Bereich des chronischen Beckenschmerzsyndroms. Das ist relativ komplex. Da gibt es eben verschiedene Auslöser, die da in den Mechanismus reinspielen können. Neuronale, endokrinologische oder immunologische Ursachen. Es gibt einige Sachen, die die Prostata betreffen, aber das häufigste ist sicherlich sind die zwei erstgenannten, die wir schon angesprochen haben.
Dann bevor wir jetzt in das Karzinom-Thema einsteigen, mal ganz kurz diese Vergrößerung. Ist denn das etwas, was man aufhalten kann?
Grundsätzlich kann man was dagegen tun. Ja, man steht nicht völlig hilflos dem gegenüber. Also wir wissen, dass eine schwere Adipositas die BPH begünstigen kann, genauso wie ein schlechter Lebenswandel, in dem man sich einfach nicht bewegt oder in dem man sich falsch ernährt. Solche Sachen spielen durchaus eine Rolle. Also man muss schon sagen, dass eine gute Lebensweise mit einer guten Bewegung, gute Ernährung den Prozess aufhalten können. Natürlich spielen auch genetische Ursachen eine Rolle, die wir so nicht beeinflussen können, aber doch, wir können etwas tun.
Okay, das heißt also aufs Gewicht achten, gesunder Lebensstil, Bewegung, das wären zumindest die Themen, wo man sagen könnte, okay, das Vergrößern kann ich dann vielleicht aufhalten. Jetzt hatte ich mal du warst ja auch mal beim UKE, da habe ich mal den leitenden Pathologen beim Fußballspiel lustigerweise kennengelernt und ein Schweizer, weißt du, von wem ich rede, ich komme jetzt auf seinen Namen
oder
nicht.
Aber, ja, absolut.
Der hat mir auf jeden Fall gesagt, so Mensch, dass er sagte, naja, früher oder später landen sie ja alle dann bei ihm, also Männer. So, und meinte damit eben halt genau auch dieses Thema, was du so sagtest, eben halt, dass man in einer Pathologie würde man ja dann, glaube ich, ja die Gewebeprobe dann ja eben halt auch entsprechend analysieren. Und da ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, umso länger man lebt, dass ein Mann früher oder später an Prostatakrebs erkrankt, schon deutlich erhöht ist, oder?
Genau. Also das Erkrankungsrisiko an Prostatakrebs zu erkranken ist mit 35 Jahren in etwa 0,1%, mit 75 Jahren allerdings schon bei 5%. Also man sieht, dass da eben
5% nur.
5%.
Okay. Weil für mich klang das so, als ob es früher oder später jeder kriegt.
Prostatakrebs, nein, ja. Um Gottes Willen.
Okay.
Das war, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit der benignen Prostatahyperplasie.
Okay.
Das ist nun eben die gutartige Erkrankung der Prostata.
Okay, aber die würde auch beim Pathologen landen?
Die würde zu einem gewissen Teil auch beim Pathologen landen. Da sind wir dann aber schon bei der Therapie tatsächlich.
Okay.
Also was man dagegen tun kann oder muss. Mhm. Ja.
Gut, das heißt aber, wie würdest du jetzt grundsätzlich, führ uns doch mal durch den Prozess der Diagnostik. Also welche Methoden werden typischerweise verwendet, um die Prostataerkrankung zu erkennen?
Als allererstes natürlich einmal die Anamnese. Da helfen auch gewisse Fragebögen, die Männer ausfüllen können, um einfach einmal ihre Symptome festzuhalten und die dann auch im Verlauf, um einfach auch die Therapie nachzuverfolgen, nochmal ausgefüllt werden können. Aber man muss einmal mit den Männern reden. Was ist denn das Problem? Gibt es überhaupt ein Problem? Wie oft geht man eben, wie gesagt, nachts auf die Toilette? Wie ist der Schlaf? Wie ist natürlich auch die Sexualität der Männer beeinflusst durch diese Problematik? Und da guckt man eben einmal, was die Männer einem dann erzählen. Und dann geht man weiter und die typische nächste Untersuchung ist einmal natürlich auch eine körperliche Untersuchung, das ist klar. Man guckt sich den Mann einmal an, guckt, wie ist denn das Fettgewebe verteilt. Das kann eben auch schon gewisse Rückschlüsse auf den Stoffwechsel geben. Ist das jetzt nun ein sehr gewichtiger Mann oder ein sehr schlanker, sportlicher Mann? Man macht einmal Laboruntersuchungen, man blutet, man guckt idealerweise auch einmal auf den Stoffwechsel, Blutzucker, die Cholesterinwerte, die Blutfettwerte, wir gucken immer auch auf das PSA. Das ist ganz wichtig in der Urologie. Das prostataspezifische Antigen, was uns als Tumormarker für die Prostataerkrankung zur Hilfe steht. Und dann machen wir eben auch eine Ultraschalluntersuchung. Also wir schauen einmal auf die Nieren natürlich, auf die Harnblase und wir gucken uns natürlich ganz speziell dann auch die Prostata in der Ultraschalluntersuchung einmal an. Wie groß ist die? Ist die irgendwie verkalkt? Gibt es Verkalkung? Wie sieht der Mittellappen aus? Eine Prostata hat verschiedene Zonen, die es detailliert zu betrachten gibt. Und dann gehört zu der Untersuchung auch nochmal ein Abtasten der Prostata. Ne? Ist die weich? Ist die vergrößert? Nochmal im Tastbefund? Gibt es da spezifische Verhärtungen? Das ist jetzt so einfach einmal grob so eine urologische Untersuchung bei einem Erstkontakt mit dem Urologen.
So, und jetzt würden wir jetzt mal sagen, da irgendwas ist auf jeden Fall nicht ganz normal. So, also du hast einen Verdacht, sagen wir jetzt einfach mal auf ein Karzinom. Wie geht's dann weiter?
Auf ein Karzinom jetzt speziell, okay. Auf ein Karzinom, da müsste man eben, häufig ist der PSA-Wert tatsächlich auch ausschlaggebend. Also da gibt es gewisse Grenzwerte, in denen sich so ein Mann befinden muss. Und ganz, ganz wichtig ist aber auch bei der PSA-Wertanalyse der Verlauf. Also im besten Idealfall kenne ich den Mann schon über einige Jahre, habe einen Verlauf und sehe dann in diesem Verlauf, in diesem persönlichen PSA-Wertverlauf dieses Mannes ein Anstieg. Den muss man dann nochmal vielleicht zweimal, dreimal wiederholen, je nachdem, wie dramatisch der Anstieg ist oder wie sanft der Anstieg ist. Und wenn man dann in der Analyse dieses PSA oder mehrere PSA-Werte tatsächlich einen Karzinomverdacht hat, dann geht man in die weitere Diagnostik. Ne? Dann gibt es eben eine MRT-Untersuchung, guckt, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten. Und dann muss man tatsächlich, falls da auch ein Tumorverdacht dann ausgesprochen wird, würde man zu auch einer Prostatastandsbiopsie übergehen. Das wäre jetzt so ein Standardverlauf. Da muss man aber nochmal ein paar Einschränkungen dazu sagen, es geht auch immer um das Individuum, es geht immer um den Mann. Das geht nicht für alle Männer. Es geht darum, wie alt ist der Mann? Was hat er für Vorerkrankungen? Wie dramatisch ist dieser PSA-Anstieg? Bei einem sehr, sehr alten Mann würde man das nicht machen. Man weiß eben auch, dass es viele Prostatakarzinome gibt, die sehr, sehr langsam wachsen, die diesen alten Männern, älteren Männern wahrscheinlich nie irgendwas tun werden. Also das ist immer eine ganz individuelle Abwägung in der Prostatakarzinom-Diagnostik. Bei einem jungen Mann, und in der Urologie reden wir von einem 60-Jährigen, von einem jungen Mann, der einen dramatischen PSA-Anstieg hat, da würde man natürlich in die Vollen gehen. Ne? Den möchte man greifen, den möchte man möglichst früh erwischen, oder dieses Prostatakarzinom möchte man möglichst früh erwischen und dann noch heilen können. Bei jemandem, der jetzt, sagen wir mal, lass uns sagen, jemand ist 87 und man entdeckt das zufällig, aus irgendeinem Grund wurde der PSA-Wert irgendwo beim Hausarzt gemessen, dann hält man in der Regel häufig die Füße eher still.
Okay, verstehe. Und sag mir mal, ich erinnere das nur so, wenn man jetzt so vor diesem ganzen Supplement-Regal dann in der Drogerie steht oder sonst was, dann findet man ja auch immer irgendwelche Supplements im Sinne von irgendwie Salbeikürbis oder solchen Dingen, gut für die Prostata. So, was hältst du denn von solchen naturheilkundlichen Geschichten?
Viel. Aber da sind wir jetzt wieder bei einem ganz anderen Thema. Da sind wir jetzt wieder bei der gutartigen Prostatavergrößerung.
Okay, es war mir klar, dass der Kürbis nicht den Krebs verhindert.
Entschuldigung,
war das Krebsthema für dich noch nicht abgeschlossen? Wolltest du da noch was zu mit erzählen?
Nein, alles gut. Also ich denke, dass das Krebsthema, das ist dann auch was, was wirklich sehr, sehr individuell
ist. Ja, ich finde auch, deswegen, wir sind ja eher hier in der Prävention unterwegs, deswegen denke ich mal so, wenn dann wirklich die Diagnose ist, dann glaube ich, ist es auch besser, wenn man dann tatsächlich mit seinem behandelnden Arzt auch tiefer einsteigt. Deswegen wollte ich jetzt mal ganz kurz wieder in die etwas leichtere Thema gehen.
Ich denke, jeder Urologe sucht dann, wenn eine Krebsdiagnose eben im Raum steht, jeder Urologe sucht mit seinem Patienten dann eine ganz individuelle Therapie raus. Und das ist auch tatsächlich relativ eine komplexe Richtungsfindung, muss man sagen.
Mhm. Ja. Also zum Kürbis.
Also zum Kürbis, genau. Also da sind wir jetzt auf jeden Fall wieder bei der gutartigen Prostatavergrößerung. Wir haben gesagt, es gibt eine Zellvermehrung in der Prostatadrüse, die eben zu dieser Verengung der Harnröhre kommt und zu den genannten Symptomen. Und was kann man nun tun? Also man kann tatsächlich einfach auch phytotherapeutisch starten. Das bedeutet im Bereich der Naturheilmedizin. Und da gibt es eben die zwei ganz klassischen Sachen, den Arzneimittelkürbis, wie er so nett genannt wird, oder Sägepalmextrakte, die tatsächlich eine Wirkung auf die Prostatazellen haben und die Prostata etwas entspannen. Und wir sehen eben immer wieder, dass das in milden Verlaufsformen oder in milden Anfangsstadien wirklich seine Wirkung auch hat. Die Männer können einfach wieder besser durchschlafen, die Männer müssen nicht mehr so häufig auf die Toilette gehen und so weiter. Also wir haben da ganz gutes Feedback auch von den Männern, wenn man sowas startet.
Okay, das sind die beiden Hauptthemen, oder würdest du sagen, weil ich erinnere das noch so bei insbesondere bei den Damen, wenn die leiden ja häufiger an Blasenerkrankungen als Männer, jetzt sage ich nur, dass ja. dann auch Cranberry immer ganz groß geschrieben wird. Hat Cranberry auch was für Männer oder ist Cranberry eher
Cranberry, nicht? Cranberry ist tatsächlich eher was für die Blasenentzündungen. Also natürlich kann die Prostatavergrößerung, die gutartige Prostatavergrößerung auch zu vermehrten Entzündungen führen. Das wäre aber tatsächlich bei den Männern nun was, was man leider mit einem Antibiotikum behandeln muss. Ne? Also das ist, bei den Frauen gibt es was, was sich die unkomplizierte Zystitis nennt, wo man sehr viel mit Phytotherapie arbeiten muss. Das geht wunderbar. Da kann man ganz, ganz viele verschiedene Substanzen, nicht nur Cranberry, sondern andere Sachen zur Hilfe nehmen. Da gibt es auch eine schöne Studienlage zu. Bei den Männern laut Leitlinie geht das leider nicht. Also wenn da ein Infekt vorliegt, zum Beispiel aufgrund einer gutartigen Prostatavergrößerung, dann ist das was, was man akut mit einem Antibiotikum behandeln sollte.
Entdecken Sie das Geheimnis eines gesunden, langen Lebens mit dem neuen Buch vom Lanzerhof, Der Darm als Quelle der Gesundheit, die Lanzerhof Fastenkur. Der Spiegel-Bestseller-Autor Professor Dr. Andreas Michalsen enthüllt hier, wie eine richtige Darmgesundheit Ihr Wohlbefinden revolutionieren kann. Lernen Sie, wie Ihnen Fasten dabei helfen kann, Ihr Verdauungssystem zu regenerieren und Ihr Immunsystem zu stärken. Mit fundierten Wissen und praktischen Tipps ist dieses Buch Ihr Wegweiser zu nachhaltiger Gesundheit und Vitalität. Besuchen Sie shop.lanzerhof.com und sichern Sie sich Ihr Exemplar von Der Darm als Quelle der Gesundheit, die Lanzerhof Fastenkur. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu einem gesünderen Ich. Gut, Hanna, was machen wir denn, wenn der Kürbis nicht reicht?
Genau, wenn der Kürbis nicht reicht, dann gibt es eben verschiedene Stufen, die man dann wählen kann. Das wäre dann zum einen eben auch eine medikamentöse Therapie, meistens als allererstes mit einem Alpha-Blocker. Wenn man da dann auch wieder im Freundeskreis ab einem gewissen Alter rumfragt, dann hört man, dass die meisten Männer eben das diesen berühmten Alpha-Blocker.
Ich kenne einmal den Beta-Blocker. Aber
lustig, der Beta-Blocker, genau. Also es ist tatsächlich auch ein Alpha-Blocker, der auf die glatten Muskelzellen einwirkt, der die entspannt. Und man kann sich vorstellen, die glatten Muskelzellen herrschen eben auch in der Prostatadrüse vor. Und was passiert, wenn wir die entspannen? Das ganze Ding entspannt sich und man kann den Harn besser wieder durchlaufen lassen. Der Harnstrahl verbessert sich, der Druck auf die Blase verbessert sich, der ganze Beckenboden ist so ein bisschen entspannter und man sieht eben dann tatsächlich ziemlich schnell deutliche Verbesserungen. Also die meisten Männer haben das dann über einige Jahre. Dann gibt es noch einen Alpha-Reduktase-Hemmer, der dann tatsächlich das Prostata-Volumen verkleinern kann. Also der, das wäre dann die zweite Stufe, wenn der Alpha-Blocker nicht mehr hilft, dann würde man den noch dazugeben oder einen Therapieversuch damit starten und gucken, was passiert dann, wenn man die Prostata tatsächlich so ein bisschen zum Schrumpfen bekommt. Wenn das nun alles nicht mehr hilft, von Anfang an nicht geholfen hat oder nach einigen Jahren nicht mehr hilft, weil die Prostata doch immer größer wird, dann gibt es natürlich noch operative Methoden. Und dann kommt wieder dein Pathologe ins Spiel, der dann eventuell nach so einer Prostata-Verkleinerung Gewebeanteile der Prostata bei sich auf dem Tisch liegen hat. Also da gibt es eben die, das sind minimalinvasive Operationen durch die Harnröhre in einer Art von Narkose natürlich. Meistens werden die mit einem Laser gemacht. Also das bedeutet, die Prostata wird durch die Harnröhre von innen heraus verkleinert, sodass der Weg wieder ein bisschen frei wird. Mit verschiedenen Lasern. Es gibt inzwischen auch Wasserstrahlmethoden, die das machen können. Da gibt es wieder eine riesen Bandbreite, die uns da zur Verfügung steht, aus der wir wählen können. Auch wieder sehr individuell auf den Patienten gemünzt.
Sehr gut. Dann würde ich mal zum Punkt 2 kommen, die erektile Dysfunktion. So, also für alle, die vielleicht nicht so genau wissen, was das ist. Also das heißt, es geht in erster Linie, wenn ich das mal so grob vereinfache, um die Standkraft des Mannes sozusagen, insbesondere beim Sexualverkehr.
Richtig, also per Definition ist es eben die Unfähigkeit, eine Erektion zu erreichen oder eben auch zu erhalten, die zu einem befriedigenden Geschlechtsverkehr führt. Das bedeutet, manche Männer haben eben einfach gar keine Erektion mehr oder sie bekommen eine, die reicht aber einfach nicht aus oder sie dauert nicht lange.
Reicht nicht aus im Sinne von Stabilität oder reicht nicht aus im Sinne von anhaltende Stabilität?
Beides.
Okay.
Genau, beides. Es gibt beides. Entweder sie reicht nicht aus, weil sie einfach nicht fest genug ist. Also es gibt eine gewisse Erektion, aber sie reicht nicht aus für eine Penetration. Oder sie ist erst da und dann schnell wieder weg. Ne? Mhm. Also wir reden immer von, oder per Definition, befriedigendem Geschlechtsverkehr. Das ist ein weites Feld, für wen ist was befriedigend, aber das ist nun tatsächlich die Definition. Mhm. Genau. Es ist ein sehr, sehr häufiges Problem. Und du kannst dir vorstellen, mit einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer. Das bedeutet, nicht alle Männer reden unbedingt darüber.
Es ist noch kein Partygespräch.
Es ist noch kein Partygespräch. Es sollte eins sein. Mhm. wir schätzen, so über 300 Millionen Männer weltweit sind tatsächlich betroffen in irgendeiner Art und Weise.
Das wären aber gar nicht so viele. Wenn man jetzt überlegt, wenn wir fast 8 Milliarden Menschen haben, davon sind die Hälfte Männer, dann ist das ja...
Die Hälfte Männer, aber natürlich auch viele Kinder, ne?
Okay, gut.
Und die eher nicht. Nein, aber es ist halt tatsächlich ein häufiges Problem. Und wie gesagt, sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Wir wissen nicht genau, wie viele Männer wirklich betroffen sind.
Okay, jetzt habe ich verstanden, was es ist. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt tatsächlich jemand dann, wir sind ja hier im Landshof in einem, ich sage jetzt mal, recht geschützten Raum, vielleicht hat man dann besonders, wo man sagt, oh, jetzt ist hier schon eine Urologin, dann lege ich jetzt hier mal die Karten auf den Tisch und erzähle das mal. So, wie geht's dann weiter?
Genau, wie geht's dann weiter? Natürlich, als erstes muss man das Gespräch suchen, du hast ganz recht. Ich meine, schön ist es natürlich, die unsere Gäste oder unsere Patienten kommen freiwillig auf uns zu und sagen, Mensch, ich habe da ein Problem. Idealerweise sprechen wir Ärzte das aber an. Es gehört für mich tatsächlich in jedes Anamnesegespräch, wie ist es mit deiner sexuellen Gesundheit? Wir sehen eben, dass das einen ganz großen Zusammenhang auch mit anderen Erkrankungen hat. Das erzähle ich dir gerne gleich noch, aber tatsächlich ist das Gespräch, das man am Anfang sucht, wirklich ganz, ganz essentiell. Da fragt man einfach, wie geht's mit der Erektion? Wie geht's mit der Potenz, auch mit der Libido? Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und wir sehen eben, dass das Alter auch natürlich wieder mal eine große Rolle spielt. Also ab dem 60. Lebensalter gibt's eben eine deutliche Steigerung. Wir sprechen von 35% der Männer, die dann schon irgendwelche Schwierigkeiten in die Richtung haben. Das bedeutet, der Verdacht liegt nahe, dass es auch irgendwas mit den bekannten Alterskrankheiten zu tun haben könnte.
Das heißt also, eine erektile Dysfunktion kann auch ein Symptom für andere Probleme sein?
Absolut, absolut, das kann es.
Zum Beispiel?
Wir sehen eben, dass die Risikofaktoren für eine erektile Dysfunktion Übergewicht, Bewegungsmangel, erhöhter Bluthochdruck sind, aber auch Diabetes, erhöhte Cholesterin- und Blutfettwerte und natürlich Rauchen. Rauchen, ne, ist ein Risiko für alles, was wir jetzt heute besprochen haben. Das hatte ich mal ganz vergessen. Und da liegt auch so ein bisschen natürlich irgendwie der Verdacht nahe, so, okay, Diabetes, erhöhte Blutfettwerte, da gibt es auch, das sind auch exakt die gleichen Risikofaktoren für arterielle Verkalkung.
Also ein Diabetes Typ 2 ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, oder auch Typ 1, nee, wahrscheinlich Typ 2, ne? Wenn ein Diabetes Typ 2 vorliegt, das ist.
Lass uns mal beim Typ 2 bleiben, genau.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann sozusagen mit der Erektion nicht mehr ganz so gut funktioniert, ist erhöht.
Sehr, sehr hoch. Genau. Also okay. Diabetes ist natürlich Gift für die Gefäße im ganzen Körper. Und man muss sich vorstellen, dass die pinealen Gefäße furchtbar klein sind. 0, oder 1 Millimeter groß. Das bedeutet, die sind deutlich kleiner als zum Beispiel die koronaren Herzgefäße oder auch alle anderen Gefäße im Körper, die beeinträchtigt sein können durch einen Diabetes oder auch erhöhte Blutfettwerte. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Prävalenz zwischen einer erektilen Dysfunktion oder dem Auftreten einer erektilen Dysfunktion und einer koronaren Herzkrankheit, je nach Studie, da gibt es verschiedene Untersuchungen, zwischen 47 und 75% liegt.
Wahnsinn. Das heißt also, wir sind ja hier, der Chefarzt vom Lanzerhof auf Sylt ist ja der Dr. Stritzke, der ist ja Kardiologe. Das heißt also, jemand, der eigentlich bei dir vorspricht wegen seiner erektilen Dysfunktion, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn dann nochmal zum Check-up gegebenenfalls bei Jan schickst, schon gegeben.
Das ist natürlich wieder altersabhängig, ja. Aber ich sag auf jeden Fall ja, je nach Alter. Ne? Wenn jemand zu mir kommt ab einem gewissen Alter, sagen wir mal 50 plus, und er sagt auf einmal, sagen wir mal gleiche Partnerin oder gleicher Partner, auf einmal funktioniert das nicht mehr, dann muss man daran denken. Ne? Es gibt natürlich viele andere Ursachen für eine erektile Dysfunktion. Es gibt natürlich die psychische Komponente, wenn man jetzt zum Beispiel jüngere Männer hat, die da gibt es das Stichwort Leistungsdruck, chronischer Stress kann sich natürlich auf die Erektion auswirken, neuronale Ursachen. Es gibt auch natürlich medikamentöse Ursachen, die eine Rolle spielen können. Da muss man immer eine Medikamentenanamnese natürlich auch abfragen. Es gibt einfach auch Operationen im Beckenbereich, Prostatakrebsoperationen und so weiter, die eine Rolle spielen können. Aber ein großer Faktor, gerade in den älteren Lebensdekaden, sind tatsächlich die Arterienverkalkungen und der Diabetes. Und dann guckt man eben, man macht natürlich einmal eine körperliche Untersuchung des Mannes, man fragt nach, man macht seinen urologischen Ultraschall, guckt sich das alles an und dann muss man unbedingt auch ein Blutbild machen. Man muss unbedingt einmal natürlich das Testosteron, hormonelle Komponente gibt es natürlich auch immer, Testosteron einmal bestimmen, die Hormone, dann aber die Blutfettwerte, den Blutzucker, der ganze Stoffwechsel muss einmal abgeklärt sein und dann kommt es zu einer Risikostratifizierung. Und wenn man dann sieht, okay, das ist ein Mann, der jetzt nun wirklich auch Risikofaktoren für eine koronare Herzerkrankung hat, dann gehört er für mich einmal vom Kardiologen gesehen.
Aber es ist ja total spannend, gerade weil du angesprochen hast, dass es eine so hohe Dunkelziffer gibt, dass man im Grunde genommen eigentlich da ja eine sehr gute, gegebenenfalls Früherkennung für andere lebensgefährliche Probleme hat, die durch sowas dann eigentlich erst sich aufzeigen, oder?
Richtig. Und das habe ich ja auch schon vorweg erwähnt. Die Frage nach der Erektion ist für mich kein reines urologisches Ding.
Also, keine reine Neugier.
Keine reine Neugier, nein. Wir müssen diese Fragen stellen. Wir Ärzte müssen die Fragen stellen. Das ist eine Frage nach der Gesundheit, tatsächlich. Das kann eben die Türen für weitere Diagnostik öffnen und wir können damit Sachen, bevor sie passieren, hoffentlich erkennen und beheben.
Gut, das, was hier bei mir jetzt hängen geblieben ist, sind koronale Probleme, es sind Übergewicht, es ist das Thema Blutfette. Nehmen wir da mal an, das haben wir jetzt alles ausgeschlossen. Wie geht's? Dann gibt's noch das psychologische Thema. Okay, auch verstanden. Ich will jetzt eigentlich auf was ganz anderes raus. Wenn du jetzt das Thema Viagra jetzt einfach mal so nimmst. Ja. Dann würde ich jetzt ja sagen, nach all dem, was ich gerade von dir gehört habe und gelernt habe, wird jetzt ja eigentlich nur eine Frühwarnsymptom ausgeschaltet, damit man quasi dieses Problem nicht mehr hat. Oder ist das zu kurz gesprungen?
Das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Also die Viagra und Co., Cialis, Levitra, wie sie alle heißen, die haben schon einen ganz großen Stellenwert in der Therapie nachher der erektilen Dysfunktion und die sind natürlich wunderbar. Also wenn man jetzt sagt, man hat den Mann, entweder hat der einfach kein Risiko für irgendeine koronare Herzerkrankung oder eine PAVK oder wir haben den nun zum Kardiologen geschickt und der sagt, nee, ist alles gut, so vielleicht ein bisschen mildes Risiko hier und da, ein bisschen Arterienverkalkung, aber nichts Dramatisches. Und der Mann hat natürlich trotzdem seine erektile Dysfunktion, dann müssen wir da ja was machen. Wir können ihn ja jetzt nicht so lassen. Und da ist natürlich der Therapieversuch mit einem dieser Präparate so tatsächlich der erste Schritt. Also man gibt dann einfach in einer niedrigen Dosierung und...
Ach, die gibt es in unterschiedlichen Dosierungen?
Die gibt es in unterschiedlichen Dosierungen und die gibt's auch, die haben alle auch eine unterschiedliche Halbwertszeit. Also das eine ist kürzer wirksam, das andere ist tatsächlich, es gibt eins von denen, was eher so die Wochenendpille ist, die hält tatsächlich über 36 Stunden, also wo man dann einfach, sagen wir mal, ein Mann sagt, ich habe immer irgendwie am Wochenende Geschlechtsverkehr und dann aber auch gerne spontaner, dann kann man das eben eher nehmen. Es gibt es auch als Dauertherapie in ganz niedriger Dosierung täglich. Das ist dann wirklich individuell wieder mit dem Mann zu besprechen. Was taugt dir mehr? Was hilft dir mehr? Oder man guckt eben, wie verträgst du jetzt diese eine Tablette oder die andere? Da kann man dann eben auch ein bisschen spielen.
Ich muss ja jetzt mal trotzdem mal nachfragen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist jetzt so diese Wochenendpille.
Ja.
Heißt das dann, dass man, wenn man die einnimmt, das ganze Wochenende durchgehende Erektion hat? Oder ist es dann einfach nur, dass die, ich sage jetzt mal, Erektionsfunktion wieder so hergestellt ist, wie man sie sonst von sich kennt, wenn man diese Probleme nicht hat?
Ja, also nein, man hat nicht das ganze Wochenende eine Erektion. Das wäre fatal. Tatsächlich, es hilft einfach der Durchblutung des Penis. Es fördert die Durchblutungsfähigkeit des Penisgewebe, der Schwellkörpergewebe. Und man braucht trotzdem den sexuellen Stimulus, ganz klar. Okay. Also man muss stimuliert werden. Das ist eine neuronale Verschaltung, die vom Kopf ausgeht. Das bedeutet, man braucht die Optik, die Bilder, die Berührung, damit da irgendwas passiert.
Okay. Das heißt also nicht, ich weiß noch, wie damals das so losging mit den,
ja,
mit den Pillen, dass das ja natürlich dann gerne in Filmen und sowas dann immer so gezeigt wurde, sowas, dass die dann irgendwie dann die Erektion gar nicht mehr weggeht. Also das ist nicht so.
Das sollte nicht passieren.
Okay. Gut. Das heißt aber, du hattest eben gerade gesagt, das wäre ein erster Schritt eben, dass man so eine Art von Therapie macht. Was wären denn die nächsten Schritte?
Es gibt natürlich auch Fälle, wo das gar nicht hilft. Entweder die Gefäße sind so dramatisch kaputt durch eben einen chronischen, unentdeckten oder langwierigen Diabetes, oder das ganze Schwellkörpergewebe hat sich schon so verändert, dass auch eine Durchblutungshilfe durch die Tabletten nicht wirklich mehr zum Erfolg führt. Man kann das tatsächlich ganz gut testen. Es gibt dann eben, es nennt sich SCID-Methode. Man kann eben eine Injektionstherapie in den Penisschwellkörper machen mit Prostaglandin und gucken, ob es dadurch zu einer Erektion kommt. Dass, wenn das funktioniert, ist das auch eine gute Methode, die die Patienten zu Hause selber machen können.
Man gibt sich dann selbst immer
eine Spritze? Man gibt sich selbst eine Spritze in den Penis. Das ist ein bisschen eine Überwindung. Also es schreien nicht alle Hurra, wenn man das erwähnt. Die Ausfallquote ist relativ hoch tatsächlich von Männern, die das vielleicht mal versuchen und dann eher lieber nicht mehr machen. Aber es gibt auch genauso gut.
Aber nicht mehr machen heißt ja die Alternative dann einfach keinen Sex mehr haben, oder verstehe ich das?
Keinen Sex mehr haben oder wir gucken, dass es dann Alternativen doch gibt.
Okay.
Das ist was aber manchen Leuten doch durchaus hilft. Also der Partner, die Partnerin kann, wenn die das irgendwie gut drauf haben, kann helfen, wenn man das nicht selber gut macht. Grundsätzlich ist in der ganzen Thematik natürlich immer eine gute Partnerschaft hilfreich. Ne, sowas muss in der Partnerschaft auch besprochen werden. Es darf nicht irgendwie schamhaft belastet sein, heimlich dann irgendwas machen, bevor es dann irgendwie zum Geschlechtsverkehr kommt. Also idealerweise sind beide mit an Bord, ne, und beide sprechen drüber und beide gucken, dass es dann irgendwie gut funktioniert. Das ist eine Methode. Die Penispumpe tatsächlich gibt es auch. Das ist eben eine Vakuumpumpe, die passiv Blut in den Penis zieht. Und man hat dann eben so einen Ring an der Peniswurzel, die den Rückfluss verhindert. Auch das ist, wenn man damit gut umgehen kann, ist das eine schöne Sache für die Patienten, bei denen eben die Tabletten nicht gut funktionieren. Es gibt eben verschiedene Methoden, da dann doch irgendwie anderweitig sich zu behelfen. Und wenn überhaupt nichts mehr funktioniert, wenn alles tatsächlich ausprobiert wurde und so weiter, gibt es auch immer noch die Schwellkörperimplantation. Also das bedeutet, man kann auch durch eine Operation künstliche Schwellkörper in die alten kaputten Schwellkörper einbringen und dann mit einem Pumpsystem den Penis zur Erektion bringen und wieder ablassen. Das sind aber dann tatsächlich sehr speziell.
Das heißt, läuft das dann elektrisch oder mechanisch? Oder
mechanisch, tatsächlich mechanisch. Also es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Hersteller, aber es ist tatsächlich so ein kleiner Ballon, der dann in den Hodensack implantiert wird, auf dem man pumpen kann und dann gibt es eine Erektion und über diesen Mechanismus oder über diese Implantation im Hodensack kann man den dann auch wieder ablassen, wenn man es dann nicht mehr braucht.
Aber wie lustig, also ich kann mich ja hier jetzt an dieser Stelle outen, dass ich zu meinem 18. Geburtstag habe ich auch eine Penispumpe irgendwie von meinen Freunden geschenkt bekommen, weil sie es lustig fanden und da waren irgendwelche Bonbons drin. Ich dachte immer, das wäre irgend so ein Fake zur Verlängerung, sage ich mal sowas, dass das irgendwie eher so ein Gag Ding ist, was natürlich nicht funktioniert, aber jetzt habe ich verstanden,
wofür es eigentlich ist. Es kann durchaus ein sinnvolles Tool sein, ja. Manche Leute kommen sehr, sehr gut damit zurecht.
dann muss ich meine Eltern mal fragen, wo sie die gelassen haben. Nein. Aber jetzt mal im Ernst, das heißt, aber was kann man vielleicht, wenn man merkt, dass es anfängt, so, dass man erste Symptome hat, gibt's da auch vielleicht irgendwas, was, also, was helfen könnte? Mir fällt ein, ich weiß noch, das wurde bei mir im Fitnesscenter immer verkauft, nicht mit dem Ziel, aber trotzdem grundsätzlich das Thema Marker zum Beispiel, so als ein naturheilkundliches Mittel, was eben halt insgesamt eine stärkere Libido-Anregung bei Frauen, aber eben halt auch eine natürliche Testosteron-Stimulierung bei Männern haben sollte. Sind das Themen, die da auch eine Rolle spielen könnten?
Also natürlich grundsätzlich, der Testosteronspiegel spielt eine große Rolle. Also den muss man absolut abklären. Niedrige Testosteronwerte sind natürlich ein Risikofaktor für eine erektile Dysfunktion, ganz klar. Da kann man versuchen, mit pflanzlichen Substraten das zu pushen. Es gibt aber einfach so, so viel mehr, was man auch sonst tun kann, was vielleicht ein bisschen anstrengender ist für die Männer, als irgendwie eine Pille einzuschmeißen. Natürlich die Risikofaktoren minimieren, ne? Übergewicht, Bewegungsmangel, eine schlechte Ernährung, das sind alles Risikofaktoren für eine erektile Dysfunktion. Man kann natürlich ganz, ganz viel machen. Man kann die Blutfettwerte regulieren. Man kann den Diabetes besser einstellen oder auch mit einer guten Ernährung. Ich meine, das ist das, was wir hier im Lanzerhof machen. Wir kümmern uns um die generelle Gesundheit der Menschen, um die gute Ernährung, um das Darmmikrobiom, was damit natürlich ganz viel zusammenhängt mit chronischen Entzündungen und so weiter. Das alles spielt eine riesen zusammenhängende Rolle. Wenn man da angreift, wenn man, wie du jetzt sagtest, irgendwas fängt an mit der Erektion, es war früher mal besser, ein paar Mal ist es jetzt irgendwie, hat es nicht so gut geklappt, dann muss man sich hinterfragen. Dann muss man sich hinterfragen, mache ich eigentlich alles richtig? Ernähre ich mich vernünftig? Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel angesetzt? Kann ich dagegen steuern? Das ist ganz, ganz essentiell. Das ist viel, viel wichtiger als jetzt einfach nach dem Shortcut zu greifen, um irgendwelche Supplements einzuschmeißen, sondern schau dir erstmal die Basics an tatsächlich. Und da kann man dann tatsächlich schon sehr, sehr viel tun. Rauchen, Gottes Willen, sofort damit aufhören. Ne? Also grundsätzlich sowieso immer, aber das ist natürlich auch ein riesen Risikofaktor für eine erektile Dysfunktion. Wenn man da ansetzt, dann kann man schon tatsächlich sehr, sehr viel bewegen. Wir müssen uns auch den Stress angucken. Wie viel Stress habe ich in meinem Leben? Wie schlafe ich? Wir wissen zum Beispiel, es gibt das Prinzip bei der erektilen Dysfunktion oder beim Penis, use it or lose it. Wir wissen, wenn du den Penis nicht benutzt, wenn er nicht in die Erektion kommt, dann verändert sich das Schwellkörpergewebe tatsächlich zum Negativen. Das ist nicht mehr so erektionsfähig. Wir wissen, dass REM-Schlafphasen dafür ganz, ganz essentiell sind. Es gibt eben die nächtlichen Erektionen, die eben kurz nach REM-Schlaf Phasen zutage kommen oder stattfinden. Wenn wir jetzt so gestresst sind oder der Schlaf so massiv gestört ist, dann haben wir natürlich auch wieder einen riesen Risikofaktor für eine Erektionsstörung. Also chronischer Stress, schlechter Schlaf, lauter so Sachen, die wir hier natürlich ganzheitlich eingehen, die ein Riesenthema hier bei uns sind. Das ist essentiell, dass man da einmal guckt, gerade in diesen Anfangsphasen, bevor man nach irgendwas anderes guckt. Und sprich mit deinem Arzt drüber. Sprich mit ihm drüber, lass einmal die Blutwerte checken, guck auf deine Hormonspiegel.
Aber ich finde den einen Punkt ganz interessant, den du jetzt gerade ansprichst, dieses Use it or lose it. Also das kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass mit einer langen Beziehung dann irgendwann vielleicht auch die Frequenz der Sexualität sozusagen abnimmt und dass man dadurch dann irgendwann vielleicht auch, wenn es dann immer seltener wird, dass man dann eben halt, wie du schon sagst, der Schwellkörper einfach immer seltener gebraucht wird, dass er dadurch dann auch irgendwann anfängt, an Funktion zu verlieren. Das heißt also, wenn ich jetzt Wolf of Wall Street, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, da gibt es diesen Dialog, wo Leonardo DiCaprio gefragt wird, ob er dann auch mal onanieren würde. Und dann hat er gesagt, ja, mach das schon. Und dann meinte er, ja, wie oft? Und zwei, dreimal die Woche. Und dann meinte er, ja, du musst zwei bis dreimal am Tag, glaube ich, war dann die Antwort dann irgendwie so. Das heißt also, so jemanden, der das dann tatsächlich so lebt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dann der Schwellkörper irgendwann wegen mangelnder Funktion nicht mehr funktioniert, deutlich geringer, verstehe ich es richtig?
Richtig, genau. Also Masturbation ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt gerade keinen Geschlechtspartner hat oder aus irgendwelchen Gründen eben so körperlichen Sex einfach zu wenig hat oder für einen passt, das ist ja immer sehr, sehr individuell, ne? Aber Masturbation ist natürlich eine gute Idee. Man sollte natürlich auch wirklich auf sich selber so ein bisschen hören, wenn man als Mann merkt, so, oh, die morgendlichen Erektionen, die ich früher gewohnt war, die sind irgendwie nicht mehr so oft da und so weiter, dann ist das auch schon wieder so ein bisschen ein Punkt, wo man nachschauen sollte, ne? Was ist denn da los? Selbst wenn man jetzt keinen Geschlechtsverkehr hat, sowas merkt man als Mann ja dann doch mal, da hat sich irgendwie was verändert. Genau, also man hat es im wahrsten Sinne manchmal selber in der Hand, da dagegen zu steuern. Aber ja, einfach, genau, nehmt eure Gesundheit selber in die Hand. Ne? Also so oder so, sei es mit der Ernährung, was ich schon eben alles einmal erwähnt hatte.
Wunderbar, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Punkt 3, weil unsere Zeit auch langsam so ein bisschen davonläuft. Das heißt also, das Thema Hodenkrebs haben wir uns als drittes Fun-Thema hier auf die Liste geschrieben. Und ich muss jetzt hier schon mal einmal kurz ein bisschen vorweggreifen, weil ich fand das so schön, dass wir in unserem Vorgespräch, was wir vor ein paar Wochen schon mal geführt haben, als wir darüber gesprochen haben, welche drei Themen wir denn machen, du nämlich eine ganz entscheidende Sache zum Thema Hodenkrebs mir nämlich gesagt hast, dass es viel seltener ist, als man so denkt.
Es ist sehr, sehr selten tatsächlich. Also ich glaube, es sind 1,6% aller Tumorerkrankungen. Das ist nicht viel. Es spielt keine große Rolle oder keine riesige Rolle in der Gesamtstatistik. Aber man darf nicht vergessen, es ist der häufigste Tumor des jungen Mannes.
Ui, des jungen Mannes.
Des jungen Mannes, genau.
Moment, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich bin 50. Du hast eben gerade gesagt, in der Urologie ist man mit 60 auch noch jung.
In der Urologie,
so, jetzt, genau. Jetzt ist die Frage, ich hätte jetzt gerade, zwischenzeitlich war ich kurz ein bisschen ein Kompliment gehabt, dass ich dachte, so, okay, geil, ich bin noch jung. jetzt sagst du gerade, das ist die häufigste Geschichte des jungen Mannes. Das heißt, bin ich noch in der Risikozielgruppe?
Du bist vermutlich gerade dazwischen. Wir sehen einen großen Peak bei den Männern, sagen wir mal zwischen, ja, irgendwie 16, 18 und 35. Das ist so der erste Peak. Und dann gibt es tatsächlich noch mal einen kleineren Peak, der mit 65 gibt es tatsächlich noch mal ein paar mehr Fälle. Das sieht man eben in den Statistiken. Aber grundsätzlich, das jungen Mannes da ist es wirklich der häufigste Tumor und grundsätzlich overall ist sehr, sehr, sehr selten, aber man muss es natürlich wissen, man muss es auf dem Schirm haben.
Okay, das heißt aber, ich denke jetzt gerade mal so, also ich war in diesem Alter, wo du jetzt gerade das angesprochen hast, so 18 bis 35, ich glaube, ich habe meine ersten urologischen Besuche ungefähr mit 35 angefangen, so,
ja.
Also so Vorsorge, Untersuchungen und so weiter. Das heißt also, das ist natürlich dann schon wahrscheinlich ein Problem, weil es ist ja mit fast allen Krebsarten so, umso früher man sie kennt, umso weniger schlimm könnten sie idealerweise sein. Das wird wahrscheinlich beim Hodenkrebs auch so sein, oder?
Du hast vollkommen recht. Der Hodenkrebs, wenn er denn festgestellt wird, muss sehr, sehr schnell therapiert werden. Also da gibt es eigentlich kaum Zeitverzögerung zwischen Diagnose und nachher der Operation. Das Ding muss weg. Es gibt aber keine, in dem Sinne keine Empfehlung zu einem generellen Screening der Bevölkerung. Also es ist einfach ein seltener Tumor. Es gibt jetzt nicht die Empfehlung, geht zu eurem Urologen und lasst euch den Hoden einmal im Jahr schallen. Das gibt es nicht. Aber man kann eben die jungen Männer dazu auffordern, ihr kennt euren Körper am besten, ihr kennt euren Hoden am besten. Wenn euch irgendwas auffällt, dann lasst doch einmal drauf schauen. Ne? Also das ist einfach.
Was könnte einem denn auffallen?
Genau, Hodenkrebs ist normalerweise einfach ein relativ meistens nicht immer ein relativ schmerzloser wie so eine kleine Murmel, die jungen Männer dann oder die Männer im Hodengewebe ertasten. Irgendeine kleine Verhärtung, die da vorher nicht war. Das kann
also Murmel heißt wirklich auch so ungefähr Murmel groß?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, in welcher Größe man das jetzt gerade erwischt. Aber so eine, meistens wirklich auch wie so eine harte kleine Murmel. Es gibt natürlich auch viele unterschiedliche Arten von Hodenkrebs. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt so grob die Seminome und die Nicht-Seminome. Die sind auch alle noch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, alles, was da jetzt zu tasten ist, was vorher nicht so war. Ich gucke mir lieber einmal zu viel irgendwie einen Hoden an, weil jemand sagt, da ist irgendwas, gefällt mir nicht, weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie neu, als einmal zu wenig. Mhm. Das habe ich jetzt gesagt. Ich möchte natürlich aber nicht, dass jemand dann irgendwie pathologisch auf seinen Hoden fixiert ist und jeden Tag panisch seinen Hoden abtastet. Und das ist, glaube ich, auch die große Angst, weshalb es kein generelles Screening oder keine generelle Screening-Empfehlung gibt. Man möchte natürlich nicht, dass jetzt irgendwie alle Männer panisch auf den Hoden fixiert sind und dann ein krankhaftes Verhältnis dazu entwickeln, was vielleicht bei das Risiko bei jüngeren Männern manchmal ein bisschen erhöht ist. Aber ganz gesundes Verhältnis zum eigenen Körper, beim Duschen irgendwie einmal im Monat irgendwie ein bisschen gucken, ist alles in Ordnung, ja, passt. Es gibt auch viele Knubbel, die nichts zu bedeuten haben. Ne? Manchmal tasten die Männer dann ihren Nebenhoden, der gerade so ein bisschen knubbelig daherkommt, oder eine verdickte Vene. Aber wie gesagt, wenn jemand irgendwie sagt, das weiß ich jetzt nicht, was das ist, dann gucke ich einmal drauf und in der Regel ist nichts. Mhm. Also bei, ich sag mal, 95 oder fast mehr Prozent der Hoden, die ich in der Praxis gesehen habe, wo jemand zu mir kam und gesagt hat, das ist irgendwie knubbelig, guck mal drauf, konnte ich totale Entwarnung geben. Und das sieht man eindeutig im Ultraschall. Aber man möchte natürlich die finden, wo es dann wirklich zu einer schnellen Therapie kommen sollte.
Wie würde eine Therapie dann aussehen?
Also der Hoden wird entfernt. Der betroffene Hoden muss operativ entfernt werden. Und dann guckt man eben, dann macht man ein weiteres Screening. Gibt es Absiedelungen im Rest?
Das heißt also, in der Regel ist dann einer von beiden betroffen und einer muss weg.
In der Regel, genau. Es gibt natürlich auch die seltenen Fälle, wo beide Hoden betroffen sind. Aber und da muss man dann eben gucken, wie geht man die Operation dann an. Aber in der Regel, sagen wir mal, in der ganz großen Anzahl der Patienten ist ein Hoden betroffen und der wird dann tatsächlich.
Und was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich jetzt einen Hoden abgebe? Ändert sich was?
Es ändert sich in dem Sinne was. Natürlich muss man dann natürlich auf die Zeugungsfähigkeit achten. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Man macht dann auch ein Screening. Man kann natürlich mit einem Hoden in der Regel Kinder zeugen, wenn da jetzt nicht irgendwie ein Problem vorherrscht. Das ist klar. Die Testosteronproduktion kann auch einen Hoden übernehmen. Testosteron wird ja auch im Hoden gebildet. Da sieht man eben, dass die Männer gut damit zurechtkommen. Aber sollten sich irgendwelche Metastasen im Körper gebildet haben, sollte der Tumor nicht rechtzeitig entdeckt worden sein und so weiter und sollte eine Chemotherapie zum Beispiel im Raum stehen, um diese Metastasen eben zu entfernen. Und auch das hat eine sehr, sehr hohe Heilungschance, muss man sagen. Also Hodenkrebs ist wirklich eine Sache, die sehr gut heilbar inzwischen ist, Gott sei Dank. Da muss man dann eben die Männer wirklich gut beraten, eine Kryokonservierung machen, also Spermien einfrieren für einen späteren Kinderwunsch und so weiter. Also das sind Sachen, wo man dann eben auch mit den Männern ins Detail gehen muss. Das hat natürlich dann auch Langzeitfolgen.
Jetzt mal eine ganz naive Frage bei Frauen, wenn die eben halt die Brüste amputiert werden, dann werden die in der Regel ja dann im gleichen Atemzug dann auch wieder mit aufgebaut oder häufig, ja. Zumindest wird es dann in der gleichen Operation gemacht. Wie ist denn das bei Männern? Wird dann da auch ein Fake-Hoden dann eingesetzt?
Oder? Ja, das gibt es. Also da muss man natürlich fragen, ob das gewünscht ist. Okay. Es gibt tatsächlich so kleine Silikonimplantate, die man dann in verschiedenen Größen, die man Größen anpassen kann, wenn das gewünscht ist, wenn der Mann sagt, das gefällt mir gar nicht, da fühle ich mich irgendwie nicht wohl mit der Optik oder mit dem Gefühl, dann gibt es tatsächlich so ganz, also kleine, in verschiedenen Größen Silikon, Implantate, die man einsetzen kann und dann schaut man, wie der Mann damit zurechtkommt.
Okay, ist aber kein Standard.
Das ist kein Standard, muss aber besprochen werden. Tatsächlich die meisten Männer, die ich jetzt so erlebt habe, haben es nicht in Anspruch genommen, manche schon. Es ist wirklich wieder ganz individuell.
Sehr gut. Dann ist meine letzte Frage ist ja immer so ein kleiner Tipp noch für unsere Hörer. Ich würde jetzt normalerweise gendern HörerInnen, aber vermutlich ist der Großteil der Hörer wahrscheinlich eher männlich. Das heißt also, was möchtest du den Männern hier vielleicht nochmal auf den Weg geben, wenn es um ihre grundsätzlich eben besprochene Männergesundheit geht?
Also Männergesundheit ist für mich eben nicht beschränkt auf die typisch männlichen Organe oder das, was man so als Männerkrankheit nennt, sondern redet über eure Gesundheit, weil Männergesundheit ist eure generelle Gesundheit. Wir haben das eben ganz ausführlich gerade bei der erektilen Dysfunktion gesagt, dass die Frage nach der Erektion ist eigentlich eine Frage nach eurer Gesundheit. Wie geht es euch? Wie geht es eurer Erektion? Wie geht es eurem Körper? Ist da irgendwas? Redet darüber. Geht zu euren Ärzten, sprecht mit Freunden darüber, sprecht mit der Familie darüber. Das ist so essentiell und das ist wirklich so der Tipp, den ich allen einfach mitgeben möchte.
Ausgezeichnet, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Darf ich mal fragen, wird denn die solche Themen dann bei dir auch manchmal zum Partygespräch? Also ist es dann so, dass dann tatsächlich, wenn du dann irgendwann sagst, was du machst, dass dich dann Leute ansprechen und sagen so, ach, wo sie gerade da sind oder wo du da gerade bist, ich habe da, passiert sowas?
Ja, das kann durchaus sein. Ja, natürlich. Also wenn man erstmal hört, Urologin, so gucken alle erstmal so ein bisschen, aha, du als Frau, aha, aber dann wird es tatsächlich irgendwie spannend, weil ich denke, man sieht immer, dass den Leuten doch manche Sachen auf der Seele brennen. Also die sagen, Mensch, jetzt kann ich vielleicht doch mal kurz was loswerden. Also das ist gar nicht so selten. Und diese Sachen, die den Männern auf der Seele brennen, die sie vielleicht nicht zum Arzt tragen, wo sie vielleicht irgendwie doch irgendwie eine Sperre haben, irgendwie einen Arzttermin zu vereinbaren. Und wenn jetzt da die Urologin live vorhin steht, dann sagen sie, du Mensch, ich habe da was, was sagst du dazu? Und das ist tatsächlich was, ja doch, das kriege ich häufiger zu hören, ja.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 90 an. Verjüngung ist möglich mit Nina Ruge. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.